Herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Heute geht es um eine geistliche Führung durch die Geburtsbasilika und Geburtsgrotte in Bethlehem. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Ich möchte eingangs Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Krombach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führt der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und nun freuen wir uns auf die Führung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Und so begrüße ich Sie natürlich auch bei Radio Gloria, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich aus Jerusalem und ich freue mich, dass wir miteinander eine Sendung gestalten dürfen.
Modernes Bethlehem. Wenn ein Pilger ins Heilige Land kommt, gehört die Geburtsbasilika zum festen Programm. Darf ich Sie bitten, einmal unsere Hörer im Geist an diesen heiligen Ort mitzunehmen?
Sehr gerne. Als ich das erste Mal vor der Geburtsbasilika in Bethlehem stand, konnte ich es kaum fassen. Hier befand ich mich tatsächlich vor der ältesten Kirche der Welt. Denn die Perser ließen bei ihrem Ansturm damals 614 im Heiligen Land gegen alle schlimmen Erwartungen ihre Brandfackeln der Zerstörung sinken, als sie dort vor der Geburtsbasilika die Bilder der Magier aus Persien erblickten und so aus liebender Ehrfurcht vor ihren Vorfahren dieses Gotteshaus verschonten. Betreten wir nun, wie jeder Pilger oder Tourist, das altehrwürdige Bauwerk, nun durch das Nadelöhr. Eine notwendige Maßnahme während der Türkenherrschaft, um zu verhindern, dass Soldaten mit ihren Pferden hindurchritten. Für mich gewann jedoch dieser niedrige Eingang eine stark symbolische Bedeutung. So wie sich Gott erniedrigte und Mensch wurde, damit der Mensch Kind Gottes werden konnte, so musste ich mich jetzt klein machen, um in die Geburtsgrotte zu gelangen.
Die kreuzförmige byzantinische Basilika in ihrer Schmucklosigkeit verlangt schon eine gute Portion Fantasie, um sich vorzustellen, wie der erste christliche Kaiser Konstantin unter der Aufsicht seiner Mutter dieses einst so prächtigen Gotteshaus bauen ließ.
Ja, schließlich standen ihm ja alle Geldquellen seines Reiches zur Verfügung. Die frühchristliche Pilgerin, die spanische Nonne Egeria, schrieb 384 voller Bewunderung: Man sieht nichts anderes als Gold, Edelsteine und Seide. Auch die großen Wandteppiche bestehen aus goldgewirktem, feinstem Stoff. Die Kultgeräte sind aus Gold gefertigt und mit Edelsteinen besetzt.
Ja, und was ist noch davon übrig geblieben, Herr Dr. Fleckenstein?
Ein schwacher Hauch. Von all diesem Glanz ist in den Resten einiger Mosaikfragmente noch enthalten. Geometrische Figuren, Pflanzen, Tiere, Blumen, Paradiesäpfel, Ichthys, das griechische Wort für Fisch, eines der ältesten christlichen Symbole überhaupt.
Und wir sehen Wandmosaike aus der Zeit der Kreuzfahrer. Was sagen diese aus, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, diese 900 Jahre alten Mosaiken an den Wänden sprechen eine beredte Sprache. Pater Francesco Patton, der Kustos des Heiligen Landes, meinte dazu, die Mosaiken in der Geburtskirche besitzen einen ganz besonderen Wert, weil sie zur Tradition, zur Geschichte und Kultur dieses Landes gehören. Papst Johannes Paul II. Bezeichnete sie als einen Weg der Schönheit. In der Tat ist ein Mosaik ein Symbol dafür, wie wir Menschen zusammenleben können. Viele verschiedene Steinchen, viele verschiedene Farben, fügen sich dank der Hände des Künstlers zu einem harmonischen Bild zusammen. Bei der Restauration der Musiken in den letzten Jahren erwachten diese unter dem Staub der Jahrhunderte zu neuem Leben. Die Arbeit bestand vor allem darin, Schichten von Ruß und Schmutz zu entfernen. Der Kerzenrauch hatte die einstige Farbenpracht der Kirche in ein dunkles Einheitsgrau verwandelt. Inzwischen sind etwa 1,55 Millionen winzige Mosaiksteine überprüft und restauriert. Bestehend aus Stein, Perlmutt, Glas, Blattgold, stellen die Mosaiken verschiedene Szenen im Leben Jesu und der Kirche dar. Einschließlich der Himmelfahrt, der Einzug in Jerusalem auf einem Esel, die Begegnung des auferstandenen Christus mit dem ungläubigen Thomas, dessen Hand in seine Seitenwunde drückt. Daneben die Jahreszahl 1155 und die Namen Ephraim und Basilius. Vermutlich die Künstler, die das Werk geschaffen haben. Im Mittelschiff der Basilika befinden sich rechts eine Darstellung des Stammbaums Jesu nach dem Matthäusevangelium. In den Bänden darüber sind rechts die ersten 7 ökumenischen Konzilien dargestellt und links 6 Synoden. Diese hatten versucht, den theologischen Streit um Arius beizulegen. In allen Darstellungen erkennt man das Evangeliar auf einem Lesepult. Darüber der Text mit den wesentlichen Aussagen der Kirchenversammlung. Einen besonderen Moment erlebten die Restauratoren, als sie den Verputz von der Wand wegräumten und plötzlich einen 7. goldenen Engel zu dem schon 6 existierenden Gottesboten entdeckten. Ihre Arme führen die Pilger richtungsweise zu der Grotte, in der Maria Jesus geboren hat. Während der Türkenherrschaft wurden die Gesichter der Engel durch Schüsse in die Nase entstellt. Doch die Restauration gab ihnen ein neues Leben. Die frühere Tourismusministerin Holud Diebes, die als Christin inzwischen für die Palästinenservertretung in Berlin verantwortlich ist, blickt voller Freude und Stolz auf das Projekt. Sie sagt, die Geburtskirche besitzt einen spirituellen Wert für alle Gläubigen. Jetzt aber kommt auch noch ein künstlerischer Wert hinzu. Während überall in der Region, vor allem aus Syrien und dem Irak, Christen fliehen müssen, ist es ein positives Zeichen, dass hier von Christen und Muslimen gemeinsam eine Kirche restauriert wird, die eine sehr wichtige Kulturstätte der ganzen Menschheit ist.
Herr Dr. Fleckenstein, das ist alles sehr spannend. Können Sie uns jetzt zu dem wahren Kleinod dieses Ortes in die Geburtsgrotte hinabführen?
Das machen wir jetzt. Das Mittelschiff der Basilika mit der Ikonostasewand dient der griechisch-orthodoxen Gemeinde als Pfarrkirche. Wo die 3 halbrunden Stufen auf den Altarraum hinaufführen, befand sich der Grotteneingang in der konstantinischen Kirche. Kaiser Justinian ließ ihn verschließen und öffnete von den Seitenschiffen aus 2 Zugänge. So konnte man den immer stärker anhaltenden Pilgerstrom besser gerecht werden. Auf der südlichen Seite steigen wir nun in die Geburtsgrotte hinab. Justinians Architekten hatten sie mit der symbolischen Form eines Kindes mit ausgestreckten Armen erweitert. Unter dem Altar an der Stirnseite lokalisiert ein silberner Stern den traditionellen Ort der Geburt des göttlichen Kindes. Daneben die lateinische Inschrift Hic de Virgine Maria, Jesus Christus natus est. Hier ist aus der Jungfrau Maria Jesus Christus geboren. Die 14 Zacken des Sterns möchten an die 14 Generationen seit der babylonischen Gefangenschaft bis zur Geburt Jesu und an die 14 Kreuzwegstationen Jesu erinnern, die schon kurz nach seiner Menschwerdung mit dem Kindermord des machtbesessenen Herodes ihren Anfang nahmen. Auf der südlichen Seite führen 3 Stufen zum lateinischen Altar der 3 Weisen. Daneben eine in Fels gehauene Futterkrippe, wie sie das Lukasevangelium erwähnt. Dorthin legte Maria ihren Erstgeborenen, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Unter Herberge, die im griechischen Urtext Katalima heißt, verstand man einen besonderen Raum für Gäste. wie man es heute noch im Orient vorfindet. Auch ist es hierzulande keine Seltenheit, dass Häuser über einer Naturhöhle gebaut sind, die als Unterstand für das Vieh dient. So war es wohl auch, als Josef aus dem Haus David mit seiner hochschwangeren Frau zu seiner Stammessippe nach Bethlehem kam, um sich für die Volkszählung einschreiben zu lassen. Da das Gästezimmer für die Verwandten überfüllt war, zog Josef es vor, sicher auch aus einem gewissen Taktgefühl seiner Frau gegenüber, unten in der Grotte bei den Tieren einen Platz zu finden, bis für Maria die Zeit ihrer Niederkunft kam.
Nun drängt sich natürlich hier die Frage auf, stehen wir wirklich an dem authentischen Ort der Geburt Jesu?
Tatsache ist, dass diese Höhle vom 2. Jahrhundert an ununterbrochen als solche verehrt wurde. Darin liegt auch der Grund, weshalb Kaiser Hadrian nach der Niederwerfung des zweiten jüdischen Aufstandes gegen die Römer im Jahre 135 einen heidnischen Adonishain über der Grotte errichten ließ. Er wollte damit jegliche christliche Erinnerung an den Ort auslöschen. Doch das Gegenteil trat ein. Im Herzen der Judenchristen lebte die Erinnerung der mystischen und lichterfüllten Grotte weiter. Das bestätigt schon Justinius der Märtyrer, wenn er um das Jahr 155 schreibt: Da Josef keine Bleibe im Dorf finden konnte, nahm er in einer Grotte nahe bei Bethlehem vorlieb. Während sie dort waren, brachte Maria Christus ans Licht der Welt und legte ihn in eine Krippe. Origenes, der bedeutendste Theologe der Frühkirche, spricht um das Jahr 284 über die Verehrung der Grotte als von der selbstverständlichsten Sache der Welt. Wenn jemand bezüglich der Geburt Jesu neben den Weissagungen Michas und der schriftlichen abgefassten Geschichte in den Evangelium der Jünger Jesu noch andere Beweise verlangt, schreibt er, so soll er wissen, dass man in Bethlehem eine Grotte zeigt, in der Christus zur Welt kam. Eine Krippe, wo er in Windel gelegt wurde. Das ist allgemein bekannt und jeder kann es sehen, schreibt Origenes weiter. Selbst jene, denen unser Glaube fremd ist, sagt es jedem, der es hören will, dass ein gewisser Jesus, den die Christen anbeten und verehrt, in dieser besagten Höhle geboren wurde.
So sagt diese enge, rauchgeschwärzte, armselige Grotte uns mehr als viele Worte. Dass Gott eine Schwäche für die Armut hat.
Ja, der Schöpfer des Himmels und der Erde zieht es vor, in einem Stall geboren zu werden. Diese kleine, bescheidene Grotte besitzt Weltdimension, weil dort der Herrscher des Alls das Licht der Welt erblickt hat. Ein hilfloses Kind wird zur Tür zum Reich Gottes. In Bethlehem reicht die begrenzte Menschheit den Unendlichen.
In der Grotte des Hieronymus, ganz nahe der Geburtsgrotte, lebte von 384 bis 420 dieser große Kirchenlehrer. Was hat er uns hinterlassen?
Neben der Leitung der von ihm gegründeten Mönchsgemeinschaft widmete Hieronymus sich mit wissenschaftlicher Akribie der lateinischen Bibelübersetzung aus dem hebräischen und griechischen Originaltext. Dieser energische Kirchenvater scheut sich nicht, mit harten und klaren Argumenten gegen die Irrlehren seiner Zeit anzugehen. Der in einer Weihnachtspredigt über den goldenen Glanz der Basilika seine Kritik äußerte, weil man die aus Lehm gefertigte Krippe durch eine silberne ersetzt hatte. Da der Schöpfer der Welt nicht mit Gold und Silber, sondern in Staub geboren wurde. In Bethlehem erzählt man sich eine Geschichte über den Hieronymus, die einen kleinen Einblick in die tieferen Schichten seiner Seele gewährt. Wie man weiß, hatte Hieronymus in seiner Jugend ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Er trieb sich oft nächtelang in den damaligen Spelunken herum. Heute würde man eher von Rotlichtzone sprechen. Als er sich nach seiner Bekehrung ganz dem kirchlichen Dienst hingab, wurde man sehr bald schnell aufmerksam auf diesen jungen Mann mit seinem sprühenden, brillanten Geist. Auf der Karriereleiter wurde er bald Sekretär des Papstes. Manche hielten ihn sogar für Papabilis. Doch diese verlockende Zukunft schlug er entschieden aus. Er zog ins heilige Land und wollte in Armut und glühender Liebe zur Schrift in der Nähe der Geburtsstätte seines Herrn leben. Doch manchmal überkamen ihn die Erinnerung an seine nicht gerade fromme Jugendzeit. Voller Reue schlug er sich mit einem Stein gegen die Brust und rief aus: Herr, verzeih mir, ich bin ein sündiger Mensch. Eines Tages hörte er plötzlich eine innere Stimme tief in seinem Herzen: Hieronymus, Hieronymus, du hast mir noch nicht alles gegeben. Überrascht fragte Hieronymus zurück: Ja, was denn, Herr? Ich habe dir doch alles hinter mir gelassen, meine Karriere, die berauschende Nächte Roms. Was fehlt denn noch? Gib mir deine Jugendsünden. Werfe sie in jenen tiefen See, der Barmherzigkeit Gottes heißt und auf dem geschrieben steht, Fischen verboten. Und nach dieser Erfahrung hatte Hieronymus eigentlich die eigentliche Freiheit in seinem Leben erfahren.
Gerne würde ich einige Takte Musik einspielen. Hätten Sie einen Wunsch?
Ja, Sie wissen ja, meine Frau und ich haben zusammen eine CD gestalten dürfen mit der Hilfe von Sponsoren aus der Schweiz. Und da ist auch ein Weihnachtslied dabei. Vielleicht könnte man das einspielen.
In jener Nacht ist Gott Mensch geworden. Jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist. Wenn du einem Dürstenden ein Glas Wasser reichst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einem Nackten ein Kleid der Liebe schenkst, erlebst du jene Nacht. Wenn du Tränen der Trauer abwischst, erlebst du jene Nacht. Wenn du ein Herz mit Hoffnung erfüllst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einen Fremden in dein Haus aufnimmst, erlebst du jene Nacht. Wenn in dir der Wunsch nach Rache stirbt, erlebst du jene Nacht. Wenn sich deine Seele in Gottes Nähe geborgen weiß, erlebst du jene Nacht. Jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist.
ليلة الميلاد. الميلاد عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد عندما نفرش القلوب بالرجاء نكون في الميلاد
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er führt uns durch Bethlehem. Es ist eine geistliche Führung. Und wir haben soeben gehört die Geschichte vom Hieronymus, wo es ganz in der Nähe der Geburtsstätte des Herrn ebenfalls eine Grotte gibt. Und ja, nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Wie wird denn jetzt Weihnachten in der Geburtskirche gefeiert, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, auf dem Platz vor der Geburtsbasilika steht ein großer, mit Kugeln und Lichterketten geschmückter Weihnachtsbaum. Kinder postieren sich an der Krippe mit den lebensgroßen Figuren vor dem Baum. Eindrucksvoll verläuft am 24. Dezember die Pilgerfahrt des lateinischen Patriarchen nach Bethlehem. Eine Touristenaktion ist seine Ankunft des Konvois in Bekleidung von Dudelsack spielenden uniformierten Pfadfindern. Der Patriarch zelebriert nicht in der Geburtsbasilika, sondern in der unmittelbar an die Basilika angrenzende katholische, aus der Kreuzfahrerzeit stammende Katharinenkirche. Beim Gottesdienst sitzt in der ersten Reihe stets der palästinensische Präsident. Die Weihnachtsmette ist international bekannt, da große TV-Anstalten aus Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Australien Direktübertragungen senden. Aber damit ist Weihnachten im Heiligen Land noch lange nicht zu Ende. Der Heilige Abend wird gleich dreimal zelebriert. Am 6. Januar feiern ihn die orthodoxen Christen und am 18. Januar zum Abschluss der Armenier. Jeder hält sich an einen anderen Kalender. Festliche Umzüge von Pfadfinder-Musikgruppen begleiten dann am 6. Januar in Bethlehem auch die Ankunft des orthodoxen Patriarchen. Unter den arabischen und griechischen Gesängen von zwei Chören geht es dann zur bescheidenen Pforte der Geburtsbasilika. Dort wird der Patriarch vom griechischen Generalkonsul und dem Bürgermeister von Bethlehem empfangen. Er schreitet dann über den Mittelgang der Basilika zur Ikonostase, um zur Geburtsgrotte hinabzusteigen. Nach dem Gebet dort folgen die eigentlich liturgischen Feiern, die Vesper und die Basilius-Liturgie. Abends gibt der Patriarch einen festlichen Empfang für den palästinensischen Präsidenten. An diesem sogenannten Lichterfest, weil Jesus als das Licht der Welt zu den Menschen gekommen ist, gehen die Leute doch nicht sofort nach dem Gottesdienst nach Hause. Sie bleiben noch eine Weile vor der Kirche stehen, plaudern, umarmen sich, küssen sich, beglückwünschen einander, tauschen Nachrichten aus, wie auf einem orientalischen Marktplatz. 4 Tage lang wird gemeinsam gefeiert und während dieser Zeit besuchen sich die Leute gegenseitig und gratulieren sich zum Geburtstag von Jesus.
Da gibt es die Aktion mit dem Licht, das in die ganze Welt hinausgetragen wird.
Im Jahr 1986 schon entstand im oberösterreichischen Landesstudio des österreichischen Rundfunks die Idee, die mittlerweile eine Lichtspur durch ganz Europa gezogen hat. Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Jedes Jahr wird im oberösterreichischen Kind ausgewählt, das sich durch seine besondere Tat der Nächstenliebe hervorgetan hat. Dieses Kind darf dann das Licht in der Geburtsgrotte entzünden. Einmal war es ein 11-jähriger Junge, der ein Kind aus einem Bach vor dem Ertrinken gerettet hatte. Ein anderes Mal war es ein 12-jähriges Mädchen, das lernschwachen Mitschülern beim Hausaufgabenmacht geholfen hatte. Von Bethlehem aus reißt dann das Licht mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien. Und von dort wird es am 3. Adventsende in die meisten europäischen Länder gesandt. Besonders die Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben sich des Friedenslichtes angenommen und sorgen dafür, dass es sogar seinen Weg in die USA gefunden hat. Das Friedenslicht ist natürlich kein magisches Zeichen, das den Frieden herbeizaubern kann. Es ist vielmehr ein Zeichen der Hoffnung und erinnert daran, uns für den Frieden einzusetzen. Das Friedenslicht hat sich in wenigen Jahren von einer kleinen Flamme zu einem Lichtermeer ausgeweitet und leuchtet mit seiner Botschaft heute Millionen von Menschen aus aller Welt. Zeichen der Hoffnung.
Herr Dr. Fleckenstein, wollen Sie uns einige Abschlussgedanken zum Weihnachtsfest und Geburtsgrotte schenken?
Ja, sehr gerne. Der Zufluchtsort des Gottmenschen ist eine aus dem Fels geschlagene Grotte, wie wir gesehen haben. Unterschlupf der Tiere gegen Hitze und Regen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Bis heute. Trotzdem erhält diese Erde auch heute eine neue Zusage. Frieden den Menschen seiner Gnade. Aber zeigt unsere Welt nicht ein ganz anderes Gesicht? Kann sich uns der Zweifel aufträgen? Gespalten in Arme und Reiche? Die Bewohner der gleichen Nation teilen sich in Rechte und Linke auf. Man geht vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden über. Das Damoklesschwert eines Atomkrieges steht heute über uns. Zwingt nicht noch immer der Stärkere den Schwächeren seinen Willen auf? Arbeitslosigkeit führt zur wirtschaftlichen Ruin. Die Folge ist Zunahme der Gewalt und der extremen Elemente. Und doch, bei all diesen negativen Tönen, und doch wiederholt uns dieser Stern in Bethlehem, Friede den Menschen seiner Gnade. Fernab von aller Gefühlsduselei, mit der rührseligen Kitschbeilage, süße die Glocken nie klingen, während die vollen Kassen alljährlich während der Weihnachtsvermarktung in den überladenen Einkaufszentren klingeln. Die Botschaft von Bethlehem jedoch sagt uns auch heute sehr deutlich, dass Frieden nur gemäß der Schöpfungsordnung möglich ist. Wenn der Mensch die Würde des anderen achtet und nicht mit Füßen tritt und nicht in Überheblichkeit den Platz des Schöpfers einnehmen will, So ist der Silberstern der Grotte in einer ständigen Herausforderung gegen Gewalt und Ungerechtigkeit geworden. Denn der Friede, der von diesem Ort ausgeht, beinhaltet die Botschaft dessen, der das Böse mit dem Guten besiegt hat und der gleichzeitig zu einer Kampfansage aufruft. Kampf gegen unseren eigenen Egoismus, Kampf gegen Resignation, Kampf gegen Gleichgültigkeit. Und weil dieser Friedensstifter Jesus schon jetzt auf diese Erde gekommen ist und uns zu Kindern Gottes machen will, dürfen wir hoffen, Friede auf Erden ist möglich.
Herzlichen Dank für diese schönen Gedanken und der eindrucksvolle Rundgang in Bethlehem. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Familie natürlich alles Gute und auch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Herzlichen Dank, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein.
Ja, gerne geschehen. Ich danke Ihnen auch und wünsche all den Hörern Gottes reichsten Segen und eine gute Vorbereitung auf das kommende Weihnachtsfest.
Herzlichen Dank. Das war die Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Es war eine geistliche Führung durch die Geburtsbasilika und Geburtsgrotte in Bethlehem. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Bitte beachten Sie, dass Radio Gloria ein rein spendenfinanziertes Radio ist. Das heißt auch zum Beispiel, Dr. Karl-Heinz Fleckenstein macht das unentgeltlich, all sein Engagement für Radio Gloria. Daher sind wir dankbar, natürlich für jedes Gebet, sei es für Radio Gloria oder auch für unsere Referenten, aber auch für kleinere oder größere Spenden. Deo gratias, so verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottessegen mit viel Licht. Alles Gute, Ihre Andrea Marti.